Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus zum letzten Mal vor einer kleinen Sommerpause, aber ich bin mir sicher, allzu lang wird die nicht sein, denn es geht ja Schlag auf Schlag in der Fußballwelt, also behaltet unseren YouTube-Kanal und eure Podcatcher einfach mal im Auge, wir sind definitiv schneller zurück als der HSV und heute eben nochmal da mit Moderator, Reporter, Podcaster und Fever-Pitch-Kolumnist in einer Person, Matthias Esch ist da, hallo Matthias.
Hallo, herzlichen Dank mal wieder für die Einladung, ich bin immer gerne hier.
Ja, schön, dass du Zeit hast jetzt am Saisonende. Du bist ja wirklich ein Tausendsasser. Ich habe das eben alles aufgezählt, was du machst. Aber du bist ja auch noch Veranstalter eines Kneipenfußballquiz. Ist das eigentlich ein Daydrinking-Event?
Nee, aber sehr gute Idee. Könnte man mal drüber nachdenken. Bislang findet es einmal im Monat in Düsseldorf im sogenannten Beker Hetz, eine wirklich urige kleine Kneipe in Düsseldorf, statt einmal im Monat immer an einem Donnerstag. Und das ist immer ein sensationeller Abend. Ich gehe jetzt aber selber auch in der Sommerpause. Das Ganze gibt's noch mal inzwischen auch in Köln. In der Schulzbar am 10. Juni, falls ihr das hört. Viele Menschen wohnen ja in Köln, sind Fußball interessiert, kommt da vorbei. Abends gibt es ein kleines Fußballquiz, aber dann mache ich auch mal echt eine Pause. Also ich mache ja viel, du hast recht und ich freue mich total auf Juni und Juli. Da werden die Akkus aufgeladen und wir wissen es ja, 1. August, zack, 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 zweite Liga wieder am Start, geht schon wieder weiter.
So sieht's aus. Zweite Liga möglicherweise ohne, nicht möglicherweise, ohne den HSV definitiv und ohne den ersten FC Köln und möglicherweise noch ohne einen dritten Verein. Als Quizmaster, da musst du ja alles wissen. Weißt du eigentlich, in welchem Bundesland die Gemeinde Spiesen-Elversberg liegt?
Boah, das ist ja eine fiese Frage. Das weiß ich echt nicht. Tatsächlich, ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus tippen, Baden-Württemberg klingt das für mich.
Na, fast. Saarland.
Ach ja, natürlich, ja, doch, klar, jetzt, wo du sagst, das ist ja Wahnsinn, also sonst redet man da immer über den 1. FC Saarbrücken, aber die SV Elversberg könnte ja tatsächlich dann in die Bundesliga aufsteigen. Ich war gestern für die FUMS-Stadion-Umfrage in Köln und habe da diesen Aufstieg miterlebt und den Platzsturm und das war ganz witzig, da war jemand neben mir, der ganz offensichtlich irgendwie Elversberg-Fan auch so ein bisschen war ganz kurios und der hat immer so ganz nervös aufs Handy geguckt und hat immer gesagt, ah super, super, FC steigt auf und wir, hat er immer gesagt, in die Relegation und dann dachte ich so, es ist wirklich irre, wie sich dann manchmal auch so Fans so finden, sage ich mal, ne? Wenn die in die erste Liga kommen würden, das wäre natürlich absolut irre.
Wem drückst du denn in diesem Relegationsknaller Heidenheim-Elversberg die Daumen? Der chinesische Markt ist jetzt schon elektrisiert.
Ja, das stelle ich mir auch immer gut vor, dass so Leute in Kolumbien oder in China oder so, oder ich war mal in Malaysia in einem Urlaub vor vielen, vielen Jahren und habe da Bundesliga geguckt und fand das auch völlig kurios. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Relegation ja auch immer gut gebucht international, Heidenheim gegen Elversberg, da weiß ich gar nicht. Also ich bin ganz gut bekannt mit Marc Schnatterer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir befreundet sind, das würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber wir haben uns Anfang dieses Jahres für ein langes Podcast-Interview mal getroffen und schreiben ab und zu und ich drücke absolut Heidenheim die Daumen. Ja, also da, ich war auch am Schlossberg, das ist total cool da und die machen das so gut. Ich mag auch Frank Schmidt so gerne und bei Elversberg wusste ich ja noch nicht mal, aus welchem Bundesland die kommen, da musste ich mich dann selber auch erstmal upgraden zur neuen Saison, um da Bescheid zu wissen. Also meine Sympathien sind bei Heidenheim.
Eventuell musst du in der nächsten Saison dann ins Saarland zur FUMS-Stadion-Umfrage, aber gucken wir mal. Du freust dich wahrscheinlich sowieso als Champions-League-Kolumnist natürlich mehr über den doch noch Champions-League-Einzug deines BVB, denn du bist da ja nicht ganz neutral und ich würde mal sagen, über den sprechen wir jetzt dann auch nochmal im Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
Also das Comeback des BVB, dieser Schlussspurt, das war schon bärenstark, aber klar, CL-Einzug, also Champions-League-Einzug, hochverdient, aber letztlich doch auch ein Armutszeugnis für die Konkurrenz, oder?
Ja, also ja, wie immer beim BVB gibt's ja diese zwei Seiten. Ich meine, wenn du aus den letzten 8 Spielen 7 gewinnst und das Unentschieden, das dabei war, war das in München, dann hast du schon echt sehr, sehr viel richtig gemacht. Also wirklich Hut ab an Niko Kovac, der da wirklich eine starke Leistung hingelegt hat und diese Mannschaft endlich mal zum Laufen gebracht hat. im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, da hast du natürlich absolut recht. Also gerade wenn man auf RB Leipzig guckt, die jetzt dieses Jahr oder dann in der nächsten Saison nicht international spielen werden, das erste Mal seit Ewigkeiten, da muss man sich schon wundern. Und ich bin jetzt nächste Woche noch beim DFB-Pokalfinal, oder das ist ja diese Woche schon, in Berlin. Und jetzt stelle man sich mal vor, Arminia Bielefeld gewinnt, dann spielen die Europa League und RB Leipzig nicht international. Also das ist ja wirklich absurd. Ja, und die Konkurrenz ansonsten, die schwächelt da ganz schön. Das muss ich auch sagen, der BVB, klar, also Hut ab vor diesem Endspurt. Aber international, weil das mal wieder auch in der Summe mit den Auftritten im Europapokal der deutschen Vereine nicht die stärkste deutsche Saison.
Macht dir das Sorgen mit Blick auf die neue Saison, dann auch europäisch, dass das eben ja nicht das oberste Board natürlich Europas ist, auch wenn die Ergebnisse der letzten 5 Jahre ja unterm Strich gar nicht so schlecht sind, Konstant, vor allem deine Dortmunder haben es ja im letzten Jahr dann rausgerissen mit der Finalteilnahme.
Ja, also erstaunlicherweise muss ich sagen, hängt es aus meiner Sicht sehr viel am FC Bayern. Mir ist halt aufgefallen, dass immer, wenn Bayern Meister wird und das auch relativ deutlich wird, hat man Jahre in der Bundesliga, wo es oft so international so ist, weil das, ich glaube, es liegt natürlich auch daran, wenn du das letzte Saison mit Leverkusen gesehen hast, die waren ja auch, haben viele auch vergessen nach diesem Double, die waren ja auch noch im Europa-League-Finale, ne? Also die hätten ja fast das Triple gewonnen. Und da ziehen sich andere Mannschaften dann natürlich so ein bisschen mit und hoch. Ne? Du hast einen spannenden Konkurrenzkampf, hast es jetzt wieder in England gesehen. Wenn dann mal ein Jahr lang City schwächelt, dann sind die anderen sofort da. Und das stärkt natürlich auch die Liga insgesamt. Aber man kann das natürlich drehen und wenden, wie man will, weil das Europa-League-Finale heißt Tottenham gegen Manchester United. Und die sind kurz vor den Abstiegsrängen in England gelandet. Also das ist immer total schwer, finde ich, da so ein Gesamtbild zu erstellen. Ich glaube, dass diese 4 Vereine, die da jetzt in der Champions League dann auftreten werden mit Bayern, Dortmund, Leverkusen und Frankfurt, dass das genau die richtigen sind. Also das spiegelt, glaube ich, zumindest so, was die Endphase der Saison angeht, absolut die Leistung wider. Das ist auch absolut gerecht. Und dann hast du auch mit dem SC Freiburg auch genau den richtigen Europa-League-Teilnehmer, weil die können das, die haben das mehrfach bewiesen, die schaffen auch diese Dreifachbelastung. Und mit Mainz dann in der Conference League eigentlich auch genau das richtige Team. Auch die haben das verdient. Die haben einen absoluten Top-Trainer. Ich war diese Saison oft in Mainz. Da hat man auch Bock da drauf. Und da, klar, hätte man auch die Champions League genommen. Aber das wäre dann wieder zu viel gewesen. Also eigentlich muss ich sagen, auch wo der BVB jetzt erstmal ganz, ganz viele Baustellen so beseitigt hat, auch Eintracht Frankfurt war ja über Jahre mal sehr viel Unruhe, trotz großer Erfolge. Eigentlich sind Dortmund und Frankfurt mal in einem ruhigen Fahrwasser in Richtung neue Saison unterwegs. Die Bayern sind nun mal die Bayern, die haben ihre Ansprüche, aber die kommen eh immer relativ weit. Und Freiburg und Mainz sehe ich auch gut. Leverkusen, glaube ich, wird die größte Herausforderung ohne Alonso und Co. Aber insgesamt, ich bin recht optimistisch eigentlich sogar, was die neue internationale Saison aus deutscher Sicht angeht.
Dann gucken wir noch mal ein bisschen zurück auf die Saison der Dortmunder. Also am Ende ist es gut gegangen, dieser Endspurt, du hast ihn angesprochen, wirklich bärenstark, kann man nicht anders sagen. Aber wenn es ein Armutszeugnis ist für die Konkurrenz in der Bundesliga, dann ist es ja auch ein Armutszeugnis für die Mannschaft, weil sie hat am Ende das abgerufen, was sie eigentlich kann. Wo war sie denn davor? Warum musste das am Ende dann tatsächlich, ja, Niko Kovac mit seiner anderen Herangehensweise, war die so dringend nötig, dass er dieser Mannschaft einfach wirklich buchstäblich in den Hintern getreten hat, damit die wirklich ins Laufen kommen? Du hast die Laufleistung angesprochen, dass die kämpfen konnten, dass die Mentalität dann endlich mal da war?
Also ich glaube, es gibt 2 Faktoren. Der eine, das hatte ich hier auch schon ein paar Mal gesagt, und ich bin froh, dass dieses Thema aus Dortmunder Sicht jetzt wirklich mal beendet ist. Es war immer dieser Schatten Jürgen Klopp über Borussia Dortmund und dieser erfolgreichen Zeit, die weit über 10 Jahre her ist. Also zumindest die beiden Meistertitel und der Pokalsieg. Und dann hattest du natürlich mit Edin Terzic und Nuri Sahin halt wieder so Kumpeltypen, die irgendwie auch eine Verbindung zu Jürgen Klopp haben, wo viele sich auch danach gesehnt haben, dass das so Trainer zum Anlehnen sind. Auch so, Typen, die man einfach gern hat. Das sind ja auch nette Leute so. Nicht, dass Niko Kovac jetzt kein netter Typ ist, aber er ist halt ein knallharter Typ. Er ist kein Kumpeltyp. Er ist absolut rational. Er ist ein Realist. Und er hat erstmal an den richtigen Stellen angesetzt. Ich glaube, das Punkt 1 schon mal super, macht einem als Dortmund-Fan auch ein sehr gutes Gefühl für die nächsten Jahre. Das andere ist aber die Kaderbaustelle. Und da muss ich sagen, das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre alles in Wohlgefallen auflösen, sondern an diesen Stellen wird Borussia Dortmund gerade im nächsten Herbst, wenn du dann wieder alle 3 Wettbewerbe gleichzeitig hast und sich die ersten Spieler verletzen, daran werden sie sich wieder messen lassen müssen, weil da patzen sie immer, weil da immer rauskommt, der Kader ist zu klein. Du hattest am letzten Spieltag des Jahres in Wolfsburg mehr Amateure auf der Bank als Profis. Dann hast du diesen nachgeholten letzten Spieltag und vorletzten Spieltag gehabt, der Hinrunde dann Anfang des Jahres im Januar. Und dann hast du einfach in Kiel verloren. Also, oder ging es unentschieden aus, ich weiß gar nicht mehr, aber hast dich auf jeden Fall
verloren.
Ja, verloren, genau. Und hast dich da richtig bis auf die Knochen blamiert. Ja, und wenn Dortmund es schafft, diese Probleme in den nächsten Monaten zu vermeiden, dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn du irgendwie Zweiter, Dritter oder Vierter wirst. Ich glaube, da kräht dann erstmal auch kein Haar nach. Aber diese solide Leistung ohne diese krassen Dellen, die musst du erstmal hinbekommen. Und das war natürlich diese Saison ganz krass.
Bis eben jetzt auf den Endspurt, wo es überhaupt keine Delle gab, ein Unentschieden gegen Bayern, ansonsten eben 7 Siege in den letzten 8 Spielen. Hättest du Niko Kovac wirklich zugetraut, diese Trendwende bei Dortmund, auch wenn es von der Konkurrenz dann eben noch so ein bisschen mitbegünstigt war, einzuleiten und am Ende tatsächlich die Champions League zu erreichen? Ich meine, als Fan hofft man, aber realistisch betrachtet?
Nee, realistisch betrachtet habe ich ihm das nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er echt in ein schwieriges Umfeld gekommen ist. Er hat einen der kompliziertesten Trainerstühle der Liga und wie gesagt, also er ist für mich einer der Gewinner der Saison, das ist ja jetzt auch keine Überraschung, also er hat das richtig gut gemacht und ich glaube, ich versuche ja immer auch den Fußball auch mit anderen Berufszweigen zu vergleichen, weil es wird ja immer so gladiatorenmäßig dargestellt, ne? Also wie im alten Rom, manchmal ist es ja auch ein bisschen so, aber letzten Endes ist es ein Arbeitgeber, zu dem du hinkommst und in dessen Strukturen du dich einfügen musst und jetzt versuch mal bei einem Verein, nehmen wir mal als Beispiel ein Amt. Stell dir mal vor, ja, du bist neuer Chef irgendwie beim Straßenverkehrsamt und dann sagst du, hier wird jetzt mal einiges geändert. Ja, gute Nacht um 8. Also das ist schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Und es ist natürlich nicht ganz so extrem beim BVB, aber es wird diese Herausforderungen gegeben haben. Und den Mut zu haben, und da auch für gerade zu stehen, zu sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Davor habe ich echt sehr viel Respekt. Das hat er toll hinbekommen.
Wobei man auch sagen muss, er hat ja auch eigentlich nichts zu verlieren gehabt, denn so wie du skeptisch am Anfang warst, waren ja eigentlich alle skeptisch. Wahrscheinlich war man sogar beim BVB nicht wirklich hundertprozentig davon überzeugt, dass es wirklich so laufen würde. Ich meine, das war ja im Traum vielleicht auch dann selbst von der Führung nicht zu erwarten. Das ist nicht mal böse gemeint.
Ja, also ich glaube, Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken haben ganz genau gewusst, das Ziel ist irgendwie, dass die Mannschaft noch nach Europa kommt und es ist ja irgendwie ein bisschen komisch, ne, dass diese Wettbewerbe Europa League und Conference League so auch beim Dortmunder Publikum immer so belächelt werden. Eigentlich ist ja die Europa League total der sensationelle Wettbewerb. Also ich war damals mit Eintracht Frankfurt beim Finale in Sevilla. Er ist ja unvergessen. Also, das ist ja total toll, was man da erleben kann. Nur ist das eben nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Und das Problem ist immer, wenn du einen gewissen Anspruch hast, musst du dem natürlich auch hinterher rennen. Ja, also wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich will in einem großen Haus leben, dann musst du auch so verdienen, dass du in einem großen Haus leben kannst. Ja, also ja, das ist ja nun mal einfach so. Ja. Und das ist nicht immer so einfach, glaube ich, für den BVB. Du hast bestimmte Themen, wie gesagt, gehabt, die dich lange schon verfolgen. Inzwischen geht das auch so ein bisschen in den Bereich die Nachwuchsförderung. Da ist man, glaube ich, auch, ist der eine oder andere BVB-Fan so ein bisschen verwöhnt gewesen aus dieser Zeit eben mit Klopp und Zorc, wo die irgendwie für 350.000 Euro da einen Shinji Kagawa ausgebuddelt haben. Sowas. Der Markt hat sich ja auch verändert. Das ist ja auch nicht mehr so leicht möglich wie damals. Aber ich glaube, da ist schon eine große Sehnsucht danach. Und wenn man dann auf einen Spieler wie Svensson guckt, der jetzt auch dann fest verpflichtet wurde, dann sieht man, es geht doch noch. Den hatte auch vorher keiner auf dem Zettel. Und der spielt eine Top-Saison. Der wird nächste Saison auch eine gute Saison spielen, wenn er fit bleibt. Also ich glaube, man erinnert sich beim BVB langsam wieder daran, was eigentlich den Verein so ausmacht.
Und wird dann vielleicht auch von den Ansprüchen her, was einen Trainer anbelangt, eben diesen Stallgeruch nicht zu haben und dann vielleicht auch nicht immer so ein Typ wie Jürgen Klopp zu sein, dass das nicht immer Einstellungskriterium Nummer eins ist. Das hat Kovac jetzt bewiesen. Bei seiner Antrittspressekonferenz hat er gesagt, die Hoffnung wird in der Arbeit generiert. Da hatte ich so ein leichtes Graugans-Feeling damals, aber er scheint ja in der Kabine bessere Worte gefunden zu haben, klarere Worte.
Die Graugänse haben das Double in Spanien gewonnen.
Aber ja, aber ich glaube, er hat auch ohne Graugänse gearbeitet.
Ja, wer weiß. Also auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es scheint, ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Hansi Flick ist jetzt auch nicht so ein Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich dem jetzt irgendwie so zutrauen würde, dass der einen Pokal nacheinander gewinnt, aber der hat alle seine Finalspiele gewonnen, ne? Also das ist total irre. Also und Niko Kovac ist eben auch noch ein ehrlicher Arbeiter und das sind eben diese Typen, die es im Fußball dann auch noch gibt. Das ist ja das Spannende und Faszinierende an dieser Sportart, dass so ein Typ wie Thomas Tuchel genauso einen Titel gewinnen kann wie Niko Kovac. Ich meine, die sind nun wirklich nicht besonders ähnlich, ja? Und ja, also ich glaube, dass Niko Kovac vor allem deswegen gut beraten ist, weil er sein eigenes Team mitgebracht hat, weil er immer seinen Bruder dabei hat und weil er jemand ist, der jetzt auch, glaube ich, nicht besonders eitel ist. Also das ist auch, glaube ich, ein Trainer, der ganz genau weiß, das kann ich und das kann ich nicht. Und für das, was ich nicht kann, habe ich den und den und den. Und zum Beispiel hatte er ja mal dieses Thema, das war dann sehr ärgerlich, dass Nico Schlotterbeck sich dann so lange verletzt hat. Aber der hat ja mal zwei Ecken als Assist gebracht vor ein paar Wochen. Und generell diese Idee mal zu haben und auch mal zu sagen, wir haben ja seit Jahren Standards, die oft von Julian Brandt geschlagen wurden, funktioniert irgendwie nicht. Auch Julian Brandt mal ein bisschen in seiner Rolle zu entlasten, ihn mal zwei Spiele auf die Bank zu setzen, wenn das öffentliche Feedback viel zu negativ ist. Auch mal zu sagen, dann haben wir mit Chukwuemeka mal einen gehabt, der ein Backup ist, der Brandt Druck macht. All diese Sachen gab es vorher nicht. Und das es erfordert unglaublich viel Mut bei so einem großen Verein, ja, so einem Konzern, muss man ja quasi sagen, wie Borussia Dortmund, dann einfach mal zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Und wenn Nico Schlotterbeck die Ecken aufs Stadiondach haut, dann haut er sie halt aufs Stadiondach. Aber dann haben wir es wenigstens mal probiert. So, und also das war schon, da waren sehr viele gute Ansätze dabei, die ich über sehr viele Jahre in Dortmund nicht gesehen habe, ja.
Dabei ist das doch eigentlich etwas einfach mal machen, etwas, was Aki Watzke gefallen könnte. Das ist doch CDU-Slogan.
Stimmt. Das ist eigentlich genau die Aki Watzke, diese Macher-Mentalität, die irgendwo zwischen SPD-Werten und CDU-Werten immer so ein bisschen hin und her schrappt. Ja, hast du absolut recht. Ja, er wird das natürlich lieben, aber ich glaube, dass Aki Watzke einfach für sich auch so ein bisschen eingestehen muss, dass er in den vergangenen Jahren halt immer versucht hat, über seine Trainerverpflichtung entweder so einen Kumpeltyp zu verpflichten oder halt auch es mal, zwischendurch war ja auch immer jemand wie Marco Rose Trainer, auch mal so ein bisschen mit relativ großen, gehypten Namen zu arbeiten. Mhm. Irgendwo zwischen diesen Anforderungen hat er es immer probiert. Und er hat in einem Interview gesagt, dass diese Niko Kovac-Verpflichtung, die hat Lars Ricken quasi im Alleingang durchgezogen. Weiß man jetzt nicht, ob es stimmt, aber glauben wir jetzt.
Das hat er gesagt,
mal
kurz nachdem er verpflichtet wurde, ne? Um sich so ein bisschen abzusichern vielleicht.
Genau,
auch.
Also wahrscheinlich wird es stimmen, weil da wusste er ja noch nicht, was passiert. Sehr gut beobachtet, ja, absolut. Und ja, das ist doch richtig. Also da gibt er ihm das Vertrauen. Lars Ricken ist für seine Position sehr jung. Den hat er auch einfach mal machen lassen. Das hätte auch krachend schief gehen können. Ja. Aber Ricken hat ja auch noch diese Problemherde mit Sammer als Dortmund-Experte gelöst. Er hat Mislintat aus dieser Position enthoben. Also er hat echt viel richtig gemacht, muss man echt sagen, ja.
Feuertaufe bestanden und jetzt hat Sebastian Kehl ja mehrfach schon gesagt, wir wollen mit Nico den Weg auf jeden Fall langfristig gehen. Das ist das Ziel. Wir brauchen Stabilität auf der Trainerposition, unterschreibe ich völlig. unter all diesen Dingen, die du eben aufgezählt hast, was man jetzt gelernt hat, denkt man da beim BVB dann auch um oder hat dann trotzdem irgendwo die nächste kleine Krise, die kleine Leistungsdelle dann schon gleich wieder so Forderungen nach sich, die dann eben in die Richtung Marco Rose gehen, weil damals war ja ein zweiter Platz nicht gut genug.
Ja, ja, also und der Herbst kommt, ne? Also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wenn man rausguckt und man den schönsten Frühling gefühlt seit Ewigkeiten erlebt und es wunderbar draußen Sommer. Ist. Ja, und man richtig Bock auf alles hat und die Zeiten, die kommen dann. Dann geht die Bundesliga Ende August wieder los und ey, du, also ich weiß es nicht, ich kann da nicht in die Zukunft schauen. Ich hoffe, dass man das beim BVB begriffen hat, aber natürlich muss man auch sagen, sollte der BVB jetzt im, also sie werden ja höchstwahrscheinlich, das ist ja nicht mehr ganz so krass wie jetzt früher mit diesem Gruppensystem in der Champions League, aber sie werden jetzt nicht die leichtesten Gegner in der Champions League bekommen, weil sie jetzt dann nicht so absolut top gesetzt sind, sondern irgendwo so mittendrin. Und sie hatten so viel Losglück letztes Mal, das wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Also sie werden richtig schwere Brocken haben und das dann parallel zu den Bundesliga- und DFB-Pokalaufgaben. Auch da beim DFB-Pokal wird man viel höheren Anspruch haben als in den letzten Jahren. Da kannst du nicht wieder in Wolfsburg rausfliegen, das geht nicht. Und sollten solche Sachen passieren und dann bist du im Oktober 11. Da will ich mal sehen, ne? Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, dass der BVB gut beraten ist, sich nicht mit diesen Spielern jetzt zu verstärken, die woanders eine gute Saison innerhalb der Bundesliga gespielt haben, sondern mal auf unbekanntere Spieler zu gucken, ein bisschen auf Talente und die richtig guten Spieler, die du hast, wie Guirassy, die zu binden. Das ist eigentlich, oder Kobel, das ist eigentlich das, was der BVB seit Jahren versucht und jetzt hast du da auch mal eine Chance. Du hast mit Niko Kovac auch ein super Argument, dass auch Spieler bleiben. Die jetzt nicht so viel gespielt haben wie Jamie Gittens, den kannst du ja auch mal wirklich dann für viel Geld verkaufen. Er hat die Leistung zuletzt überhaupt nicht gebracht. Jeder weiß aber, dass er es eigentlich kann. Und dann fügst du einen richtig guten Kader zusammen und hast dieses Mentalitätsproblem vielleicht gelöst. Und wenn du dann auch noch dein Kaderproblem löst, wie gesagt, dann werd mal irgendwie Dritter, aber bleib lange im DFB-Pokal dabei, generier die Champions League-Einnahmen, jetzt hast du die über die Club-WM, kommt auch ganz viel Geld rein und dann kannst du da was aufbauen. Aber ob das dann am Ende klappt, ey, keine Ahnung.
BVB-Style wäre dann ja nach Süle, Sabitzer auch noch Sané zu holen.
Ach, hör auf! Ja, aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil lieber Sané hat jetzt einen Berater, der in erster Linie, glaube ich, aufs Geld schaut. Das darf man, glaube ich, so sagen. Ist ja auch irgendwie sein Job, ist ja auch okay. Und wenn er dann bei Bayern keinen gültigen Vertrag mehr bekommt, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, anstelle vom FC Bayern hätte ich schon längst dem Spieler mitgeteilt, dass dieser Weg einfach zu Ende ist, weil er ist kein, über so eine Saison betrachtet, ist er kein Leistungsträger dauerhaft. Und dafür, dass er jetzt so viel Geld will, dann soll man ihn doch irgendwie zu PSG oder so verkaufen, da wird er das Geld kriegen. Und das ist dann auch nicht so schlimm, wenn er mal irgendwie nur 10 gute Saisonspiele macht. Die haben, der Kader ist breit genug. So, das wäre ja
eigentlich
der
Sinnvollste. Oder er wird zum neuen Dembélé.
Ja, eben.
Er macht eine Entwicklung wie Dembélé.
Also, kann alles immer sein, ist immer alles sehr unberechenbar, aber also da lege ich mich mal fest. Ich glaube nicht, dass Leroy Sané zum, auch mit seiner Schalke-Vergangenheit, zum BVB wechselt. Um Gottes Willen. Gute Nacht, das hör auf, das wäre ja.
Ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, der BVB hat ja jetzt quasi Geld ohne Ende. Wenn sie Gittens noch verkaufen, dann die Club-WM-Einnahmen plus Champions League nächste Saison. Also dem Umbruch im Kader oder dem Kaderumbau steht eigentlich nicht viel im Weg. Aber diese Club-WM, das ist ja auch so ein bisschen Handicap-Start für die neue Saison, was jetzt nicht von der Hand zu weisen ist, dass das natürlich unheimlich viel Verschleiß dann auch nach sich zieht und die Regenerationszeit nach einer ohnehin schon fordernden Saison dann natürlich auch nochmal erheblich verkürzt, könnte auch ein Problem werden für den BVB.
Ja, aber auch da ist es super, dass du Niko Kovac hast, weil ich glaube, wenn, früher hat man gesagt, die Zeiten sind natürlich eine Weile vorbei, aber dass man gesagt, man hat so einen Schleifer, so, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass so Spieler das sehr schätzen. Also man hat ja immer so im Kopf das Bild, oh Gott, die hier unter Felix Magath damals, die kotzen da den Hügel runter, weil die nicht mehr können. Ich glaube, ganz so läuft das gar nicht, sondern ich glaube, dass Niko Kovac einfach, ich glaube, was er vielen voraus hat, ihm ist es relativ egal, ob man ihn mag. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, in diesem knallharten Business eine sehr gute Eigenschaft, weil ich glaube, dass er ein anständiger Kerl ist und sehr fair mit seinen Spielern umgeht. Aber wenn er merkt, dass ein Spieler entweder überspielt, wie ein Brand zum Beispiel, oder überhyped, wie ein Gittens, dann fällt er diese Entscheidung und ihm ist völlig egal, was darüber geschrieben wird oder was irgendwelche Fans dazu sagen oder so. Er macht das einfach. Er wird sich das jetzt ganz in Ruhe anschauen und ein großes finanzielles Problem wird der BVB wahrscheinlich nicht bekommen. Und wenn er dann am Ende der Club-WM sieht, entweder wir haben hier, also ich meine, realistisches Szenario ist ja, die überstehen diese Anfangsphase, kommen dann relativ weit, gewinnen das Ding, aber vielleicht nicht, aber kommen so, keine Ahnung, ins Viertelfinale oder Halbfinale oder so, nehmen dann die Summe XY mit, gehen dann in die Sommerpause, vielleicht sind 2, 3 Spieler dann mehr unfit oder verletzt, dann ist aber das Geld da, dann hast du immer noch genug Zeit und kannst sagen, hier haben wir sowieso die Baustelle XY, die füllen wir jetzt. Eigentlich ist das vielleicht sogar besser, als wenn du jetzt den ganzen Sommer irgendwie nichts machst, so, und aus diesem Rhythmus und aus dieser positiven Stimmung natürlich total schnell rauskommst, dann sieht man den BVB wieder 2 Monate nur in irgendwelchen Testspielen und dann lass mal das erste Ligaspiel in Frankfurt sein oder in Leverkusen oder so und dann verlierst du da und dann hast du direkt Theater. So, aber wenn du solide reinkommst und versuchst, daraus einen Rhythmus zu machen, und du kannst es ja jetzt eh nicht ändern, es gibt nun mal diesen Wettbewerb. Eigentlich ist es auch eine gute Chance.
Trägt Kovac bei der Club-WM, was meinst du, auch seinen neuen Glückspulli? Das hat ja schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Udo Lattek-Vibes, der damals in Köln mit diesem blauen Pulli da immer wieder auftrat. Ist ja auch ein blauer Pulli, jetzt ein bisschen hübscheres Blau.
Ist aber ein bisschen schlauer gemacht, als Hans-Joachim Watzke das in der Saison 2023 gemacht hat. Da hatte er nämlich, vielleicht erinnerst du dich, so einen weißen Rollkragen-Glückspullover. Ja. Und an diesem Tag, an dem Dortmund dann wirklich alles andere als Glück hatte gegen Mainz, da war ich im Stadion und da waren es 25 Grad und er stand da ein paar Meter von mir entfernt in diesem weißen Glückspulli und ich dachte so, ja, das war, glaube ich, nicht so eine clevere Entscheidung, der arme Mann. Hoffentlich ist da kein Polyester drin. Und also das ist natürlich ganz witzig, dass es solche Sachen dann gibt. Ich glaube, die Club-WM wird realistisch betrachtet in den Reihen, auch also nicht nur beim BVB, auch beim FC Bayern, das wird, glaube ich, ganz realistisch betrachtet. Das ist so eine Mischung aus einer Chance und natürlich einer Belastung, aber wenn wir eingangs darüber gesprochen haben, wie repräsentieren sich die deutschen Vereine auf internationaler Bühne, auch da, ich meine, da hast du nur 2 deutsche Vereine, ist doch super. Also dann gewinn doch mal erstmal deine Spiele. Dafür musst du wahrscheinlich ein bisschen weniger Testspiele machen. Ich bin sowieso überhaupt kein Freund von Testspielen. Das finde ich immer so ein Quatsch. also eigentlich hast du wenig Argumente jetzt zu sagen im Oktober, ja, aber wir haben aber die Club-WM gespielt. Also wenn ich das höre, dann werde ich denen nochmal diese Aufnahme hier zeigen. Also das ist kein Argument. Das ist kein Argument. Nee. Du wirst jetzt nicht so viel mehr Pflichtspiele haben oder vielleicht Pflichtspiele, aber du wirst nicht mehr so viel mehr Spiele haben als in der normalen Vorbereitung. Fußballer leben vom Rhythmus, also es kann auch gut laufen, ja.
Muss natürlich ein bisschen reisen, hast die Zeitumstellung, aber der BVB hat ja im Vergleich zu den Bayern die fernsehfreundlicheren für uns Einschaltzeiten oder Anstoßzeiten. Ich glaube, da ist nichts irgendwo mitten in der Nacht. Die Bayern müssen, glaube ich, gegen Boca Juniors mal um 3 Uhr morgens antreten. Ja, das wird ein bisschen heftig. BVB 18 Uhr oder 21 Uhr.
Das ist, ja, genau. Aber wenn die dann weiterkommen, dann kann das natürlich auch je nachdem, wann die dann spielen, auch passieren und so. Aber erstmal, ja, ach. Ja, also ich glaube, so richtige Fußballfans gucken sich das auf der Zone an. Das ist im Free, also das ist ja dann frei verfügbar. Kannst du mal machen, wird natürlich jetzt nicht so riesig geschaut werden wie jetzt EM oder WM, sondern es ist einfach ganz interessant, sich das mal anzugucken. Die FIFA freut sich, die setzt da viel Geld mit um. Das kann man natürlich jetzt auch echt so oder so finden. Natürlich ist es an sich jetzt Es ist eine Geldmacherei, natürlich, das wissen wir alle, aber das Verrückte ist ja immer, im Fußball ist ja egal, was man macht, irgendjemand guckt's ja eh. Das ist ja irgendwie so kurios, ne?
Also, das stimmt.
Das hört nicht auf irgendwie, ne?
Das stimmt. Ja. Und irgendjemand bezahlt auch irgendwas.
Ja.
Und die Vereine freut's natürlich am Ende und von daher fließt ja in die Vereine und die können's dann wieder in den Markt geben. Also es ist ja immer eine Geschichte, ein Geben und Nehmen auf jeden Fall. Aber wo müsste denn beim BVB am meisten Geld reingesteckt werden für die neue Saison, wenn wir da nochmal in den Kader gucken? Wo sagst du, ist die größte Baustelle da, wo dringend von diesen Fantastilliarden Großteil reingesteckt werden müsste?
Also ich glaube, die größte Baustelle wäre in der Innenverteidigung, weil man darf nicht vergessen, Nico Schlotterbeck kommt erst im Oktober zurück. Mein Schritt als Trainer wäre trotzdem, ihn zum Kapitän zu machen, weil er ist der BVB-Spieler, nach dem sich Dortmund wirklich seit Jahren sehnt. Also da musst du ganz klar sagen, der ist jetzt verletzt. Verlängern den Vertrag erstmal über 5 Jahre oder 4 oder weiß ich nicht. Aber da muss er erstmal einen Deckel drauf machen. Und der ist ja nicht doof. Der wird sagen, ja, dann gib mir doch die Kapitänsbinde. Mit Emre Can wirst du entweder nicht mehr glücklich oder machst ihn dauerhaft zum Innenverteidiger, weil das war sehr auffällig diese Saison. Wenn er gut gespielt hat, dann in der Innenverteidigung. Diese Rolle auf der 6, das steht ihm einfach nicht. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass du da auch extrem viel Verantwortung übernehmen musst. Und da ist er halt einfach nicht der Typ für. Das wird einfach so ein bisschen falsch besetzt. Aber wenn du das aufgelöst bekommst und dann Niklas Süle, den würde ich verkaufen, weil der wirklich einen monsterteuren Vertrag hat. Der hat zuletzt zwar ganz gut gespielt, aber das ist wirklich ein finanzieller Klotz am Bein, dieser Vertrag. Und dann Waldemar Anton zuletzt sich super erholt, super gespielt. Ja, dann holst du noch einen richtig guten, jungen, aufstrebenden Innenverteidiger, mit dem du aber was anfangen kannst, dann hast du da schon mal Ruhe. Auf den Außenverteidigerpositionen hast du mit Riasson und Svensson ja erstmal ganz gut dich aufgestellt. Kuto wurde ja auch schon verpflichtet, den musst du vielleicht ein bisschen ranführen. Da hast du vielleicht jetzt noch so eine Option, da nochmal zu gucken, aber brauchst du eigentlich nicht, weil Benzibaini spielt ja zuletzt auch super, also da bist du eigentlich fertig. Ja, dann musst du eben Emre Can überlegen, verkaufst ihn oder ersetzt ihn auf jeden Fall auf der 6, also Innenverteidiger 6. Eigentlich so durchgehend, ist witzig. Innenverteidiger 6, ein Backup auf der 10, ein Backup auf der 9. Wenn du diese 4 Spieler holst und das irgendwie sinnvoll machst, dann musst du nicht den ganzen Kader umbasteln. So würde man das dann, wenn es bei FIFA wäre, würde man das so probieren. Aber es ist halt nicht so einfach. Du musst halt erstmal diese Spieler finden, die genau passen. Du musst dann auch einen Spieler finden, der sich eingliedert hinter Serhou Guirassy. Der weiß, der wird wahrscheinlich nicht so viel spielen. Und wenn er kommt, werden immer sofort Tore von ihm verlangt. Ja, also ist nicht einfach, aber war auch schon mal unlösbarer. Also wie gesagt, ich bin ganz optimistisch und das war ich jetzt am Anfang des Jahres, was meinen Verein angeht, überhaupt nicht.
Aber da sind ja auch beim BVB ein paar Leute in der Verantwortung, also gleich ein paar, die sich darum kümmern können und die ja durchaus Sachverstand mitbringen. Also von daher diese Baustelle dann sicherlich lösen können. Wird Kovac dann auch der Mannschaft aus deiner Sicht jetzt langfristig ein entsprechendes Gesicht spielerisch vermitteln können? Weil das bisher war ja gut, Stabilisierung und dann eben die Mannschaft wieder nach Europa bringen mit einfach mal machen Attitüde. Aber auf lange Sicht soll ja wahrscheinlich dann irgendwo ein erkennbares Gesicht, eine DNA, wie auch immer man das gerne nennt, entstehen.
Ja, das ist, glaube ich, ein großes Risiko, weil wenn du jetzt zu viel da dran rumbastelst und das so versuchst, unbedingt zu kreieren. Also das hat zum Beispiel Nuri Sahin probiert. Ja, Anfang der Saison hat er gesagt, wir müssen mehr Ballbesitzfußball spielen. Wo ich mir gedacht habe, nee. Also wirklich, ich gucke mir diesen Verein wirklich seit super vielen Jahren an. Immer wenn die versucht haben, Ballbesitzfußball zu spielen, gerade gegen tiefstehende Gegner, das hat wirklich so selten geklappt. Also wenn der BVB gut war, dann immer wenn er zwar bei den Heimspielen vor allem den Ball eine Zeit lang gehabt hat, aber in Umschaltmomenten. Das sind BVB-Momente. Und erstaunlicherweise spielt der BVB aktuell gar nicht so viel mit diesen Umschaltmomenten. Also die spielen, wie du sagst, eine solide Dreierkette, die halten den Ball viel stochern dann so ein bisschen wie im Handball so lange rum, bis es halt klappt. Also es war gegen Kiel echt teilweise so, als von dem Moment an, wo die ein Mann mehr waren, habe ich gedacht, ach herrje. Also irgendwie hat es dann aber doch geklappt, weil ein Marcel Sabitzer sich mein Herz genommen hat und so. Ja, da ist auf jeden Fall ein Thema. Also da bin ich jetzt auch, ich habe keinen Trainerschein, deswegen kann ich das jetzt auch nicht final beantworten, aber da müsste man sich entscheiden. Aber wie gesagt, ich glaube, Niko Kovacs größte Stärke ist, dass er Realist ist und dass er weiß, mit diesem Kader, egal wie der aussehen wird, wird er jetzt keinen Tiki-Taka-Fußball hinbekommen, sondern entweder einen soliden Aufbaufußball, der auch verhindert, dass du diese Dellen hast, weil das war immer fußballerisch die größte Gefahr. Du hast zwar super Umschaltfußball gespielt, aber wenn der Gegner mal umgeschaltet hat, standst du total offen. So, und das war das Erste, was er verändert hat. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis das funktioniert hat, aber das war das Erste, was er in den Griff bekommen hat. Und das ist eigentlich eine Baustelle. Die haben so viele Trainer vor ihm, wirklich Favre, Rose, Terzic, Sahin, die haben das alle nicht hinbekommen, dieses Problem zu lösen. Und also deswegen, das reicht mir eigentlich schon.
Reicht es aus deiner Sicht, auch wenn du jetzt eine Rangliste aufstellen solltest, Trainer des Jahres? Wenn wir als Auswahl mal hinpacken, Kovac, Glasner, erster Pokalsieg mit den Queen's Park Rangers in England und Pep ausgecoacht, beziehungsweise der hat sich wieder selbst ein bisschen ausgecoacht. Crystal Palace, Queen's Park, ich verwechsel die zwei immer. Crystal Palace, natürlich. Mit dem Glaspalast, selbstverständlich da. Flick, ja, Company, Schuster, glaube ich, brauchen wir nicht bei den Trainern des Jahres. Obwohl, ich meine, Company, der hat immerhin die Bayern ruhig gekriegt. Aber nehmen wir mal die anderen drei. Oder also nee, eigentlich, einen noch vergessen, Friedhelm Funkel natürlich.
Mein Freund Friedhelm, wir kennen uns ja wirklich schon lang. Ja, muss ich auch gestern lachen, als ich ihn da gesehen habe. Ich gedacht, witzig einfach. Das ist auch ein Fuchs. Nein, für mich jetzt einer, der nicht aufgezählt wurde, Dino Topmöller. Absolut brutal gut, was er mit Eintracht Frankfurt in einer Ruhe da geleistet hat. Beste Saisonplatzierung seit sehr langer Zeit. Ganz, ganz stark. Hansi Flick auf jeden Fall. Ganz, ganz starke Leistung. Niko Kovac natürlich auch. Aber und natürlich auch Oliver Glasner. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich Dino Topmöller tatsächlich nehmen, weil ich das wirklich absolut überraschend finde, was da mit Eintracht Frankfurt möglich ist. Das war ja in der Hinrunde nach diesem Spiel gegen die Bayern, dachte man ja zeitweise, die greifen noch in den Meisterschaftskampf ein. Ich sag mal so, also wenn jetzt zum Beispiel so aus deutscher Sicht Hansi Flick als deutscher Trainer in dieser Liga, in der La Liga es schafft, die ja fast zu dominieren und irgendwie auch so da eine neue Fußballkultur zu entwickeln, auch da hast du ja jemanden, der sich ganz genau angeguckt hat, was macht den FC Barcelona eigentlich aus? Was war eigentlich in den starken Zeiten das Thema von Barca? Das waren diese jungen Spieler, die eine Mischung aus Jung und Alt halt hatten. Also diese Talente, Talent kann man es ja schon gar nicht mehr nennen bei Lamine Yamal, das ist ja schon irgendwie das Jahrhunderttalent. Aber dann hast du halt auch einen Lewandowski da, ne? Oder einen De Jong im Mittelfeld. Also auch irgendwie Spieler, die genau die richtige Mischung haben, das mit einer Ruhe zu überstehen, auch Saisonphasen zu überstehen, in denen es eigentlich überhaupt nicht läuft. Ja, das ist schon echt sehr gut. Und Hansi Flick wäre da ganz weit vorne bei mir. Ich glaube, bei Niko Kovac zeigt sich das, wie gesagt, erst so richtig in den nächsten ein, zwei Jahren, ob das wirklich so ein absolutes Perfect Match ist. Und Dino Topmöller, ja, der ist schon in seinem Folgejahr und macht sensationell. Also, und man kriegt halt gar nichts davon mit irgendwie. Also Frankfurt gewinnt einfach ständig oder jetzt am Ende der Saison auch mal eine Zeit lang nicht so viel. Aber es wird einfach gemacht, auch da, und es wird einfach gearbeitet und dann hat er mal da Querelen gehabt mit Krösche und Co. und so. Es wird einfach ausgestanden, ohne großes Medienecho, ohne diese ganze Aufregung, schon echt gut. Vincent Kompany übrigens würde ich nicht in diese Liste mit aufnehmen, weil er, glaube ich, das schon echt gut macht. Er ist auch ein guter Trainer, aber ich glaube, ihm steht eine schwere Saison bevor, glaube ich ganz ehrlich. Ich glaube, man wird in München keine Lust mehr darauf haben, dass man, da hat man jetzt, Leverkusen hat man einfach so lange jetzt geschwächt. Alonso, das Thema hat sich von selbst erledigt, da ist man natürlich heilfroh, wird's, da pokert man ein bisschen mit, entweder man kriegt ihn halt oder nicht, dann hat man Geld für einen anderen Top-Transfer, da wird man sich verstärken und so, aber was schon echt sehr auffällig jetzt ist, auch nach dem Umbruch ohne Thomas Müller und Manuel Neuer wird auch nicht mehr lange das machen. Du hast Unruhe in diesem Verein und die geht nicht weg. Also trotz Meistertitel, das geht einfach nicht weg. DFB-Pokal seit Jahren kompliziert, Champions League, hast das Finale daheim verpasst. Also das wird ungemütlich für ihn.
Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das dann wird. Werden wir Friedhelm Funkel denn in der neuen Saison noch als Köln-Trainer erleben? Er ist ja offensichtlich nicht abgeneigt, hat wieder Blut geleckt. Aber ist das was sich dann auch über eine ganze Saison trägt? Also ja, ich glaube, dass er fit ist. So sieht er zumindest aus. Ich glaube auch, dass er Bock hat. Und ich glaube auch, dass er die Jungs da irgendwie hinkriegt. Aber ist das, muss man mit ein und ist das nicht auch ein... böser gesagt, Armutszeugnis für die Trainergilde, wenn dann doch noch Opa noch mal aus der Rente kommt, mit allem Respekt. Ich bin großer Friedhelm Funkel-Fan.
Ich glaube, dass es gibt einfach Vereine, die sich danach sehen, dass da Leute sind, mit denen es passt. So. Also ich war da gestern, ich meine, du musst dir das mal vorstellen, Friedhelm Funkel ist mit Fortuna Düsseldorf aufgestiegen und so weiter und so fort. Und also ich komme ja aus dem Rheinland, ich kann es ja aus erster Hand berichten, so als Düsseldorfer. Man hat immer so eine kleine Fehde mit Köln und so, aber eigentlich nach dem dritten Bier spätestens mag man sich eigentlich. Wenn man ehrlich ist, eigentlich mag man sich. So. Aber trotzdem, dass er es schafft, bei beiden Vereinen, in Düsseldorf jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber trotzdem eigentlich beliebt zu sein, das ist schon mal ein Brett. Also da wüsste ich echt wenige, denen das überhaupt gelingt. So, dann ist er auch noch bei beiden erfolgreich. Ja, klar, es ist irgendwie ein Armutszeugnis, aber eher so für, wie du sagst auch, für die Gruppe an Trainern, die möglich wäre und jetzt weniger irgendwie für den FC. Es ist einfach schwer, diesen Verein zu trainieren und er kennt da alle, ich meine, diese Geschichte da mit Tim Lemperle, also das ist ja eigentlich ein perfekte Kölner Geschichte gewesen und da eigentlich, das konnte ja nur schief gehen. Der FC hat gestern gespielt von der ersten Sekunde an mit einer Überzeugung, mit einer Ruhe. Dann ist Lemperle irgendwann eingewechselt worden, hat ein Abseitstor geschossen, der hatte Schaum vorm Mund. Ich habe das gesehen an der Auswechselbank. Der wollte unbedingt das wieder gut machen. Auch, dass ein Friedhelm Funkel dann nicht irgendwie so persönlich beleidigt ist und sich hinsetzt und sagt, wie kann er nur, sondern er nimmt den Spieler in Schutz und sagt, ich weiß, der hat einen Fehler gemacht, der wird seine Leistung zeigen, dann zeigt er seine Leistung. Einen viel besseren Trainer wird der FC jetzt erstmal nicht finden und die werden eine schwere Saison haben in der ersten Liga. Sollte Elversberg aufsteigen, hast du natürlich Elversberg als Top-Kandidat für den Abstieg dann wieder und im HSV auch ein Verein, der da das, ich glaube aber eher, dass so ein Verein vielleicht wie Augsburg mal dran ist oder so. Also der FC hat schon Chancen, sich da durchzuwursteln und ich würde ihnen dringend zu Friedhelm Funkel raten, weil wenn sie jetzt in diese Situation noch eine Trainersuche schmeißen, das weiß ich nicht, ob das hilft, ja.
Auf jeden Fall sollte man ihn irgendwie einbinden, dass er sein Know-how da einbringt bei den Kölnern. Ob jetzt als Trainer oder als Berater vielleicht des neuen Sportchefs, Thomas Kessler, könnte ja sein. Wir haben am Donnerstag ausführlich hier über den FC auch im Podcast gesprochen. Könnt ihr gerne in unserer kleinen Sommerpause nochmal nachhören oder nachgucken bei YouTube. Das war es auf jeden Fall für heute. Matthias, ich danke dir und wünsche dir einen schönen Sommer.
Ja, ich habe da noch ein bisschen was. Ich habe noch DFB-Pokalfinale und Champions League-Finale diesmal als Reporter. Also ich habe jetzt noch die Pralinen kommen zum Schluss. Da seid ihr, glaube ich, schon in der Sommerpause.
Ja, vielleicht sind wir dann auch schon wieder zurück. Man weiß
oder
es gar nicht.
Oder auch wieder zurück. Man weiß es ja nicht auf jeden Fall. Der Fußball, der steht ja nie still. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich hier zu Gast sein darf und sage einfach mal schon mal an alle, die das hier hören, bis nächste Saison.
Bis dann. Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.